Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Sie sind eine absolute Erfolgsgeschichte, die ETFs. Seit Jahren fließt immer mehr Geld in diese börsengehandelten Indexfonds hinein. Für wen ist das was, für wen vielleicht nicht und worauf muss man da überhaupt achten? Das bespreche ich jetzt mit Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Jessica, schön, dich hier zu sehen.
Dankeschön.
Ja, also im Prinzip seit Anfang des Jahrtausends, nicht nur in Deutschland, weltweit sind ETFs eine wirkliche Erfolgsgeschichte. Du hast da auch ein paar Zahlen für uns mitgebracht, dass man mal gucken kann, wie die ETFs eigentlich explodiert sind.
Also es ging hier los auf dem Frankfurter Börsenparkett im April 2000. Also das Vierteljahrhundert ist in wenigen Wochen voll. Vielleicht gibt es eine kleine Geburtstagsparty. Mit zwei Papieren ging es los. Ich glaube Eurostoxx und den zweiten weiß ich gar nicht mehr. Es könnte der DAX sogar gewesen sein. Und da kamen immer mehr. Und es waren erst die großen Indizes, die wir alle kennen. Also DAX, Eurostoxx, MSCI World. Damit ging es erstmal so los. Und heute sind ja... Also es gibt ja nichts, worauf es keinen ETF gibt. Es sind längst nicht mehr nur Aktien, es sind auch Anleihen, es gibt Rohstoff-ETCs, heißen sie dann. Also eine riesengroße Auswahl, über 2500 Exchange-Traded Products, sagt man ja dann. Also ETFs, ETPs, ETCs sind mittlerweile hier an der Börse gelistet. Das ist schon extrem viel, eine extreme Erfolgsgeschichte. Und die Deutschen haben mittlerweile 168 Milliarden Euro in ETFs investiert. Alleine im Jahr 2024 ein Plus von gut 24%.
Welche Vorteile haben diese ETFs?
Also sie sind sehr transparent, sie sind sehr einfach zu verstehen. Börsengehandelter Indexfonds sagt es im Grunde schon. Diese Fonds bilden einen Index 1:1 ab. Das heißt, ich kaufe einen ETF auf den DAX und ich weiß genau, welche 40 DAX-Konzerne im Index sind und dann eben auch in meinem ETF. Sie sind sehr, sehr günstig. Das ist auch sensationell. Also so die Brot- und Butter-ETFs, also den MSCI World oder auch den DAX, die bekommt man schon für 0,3-0,4% Kostenquote pro Jahr, das sind diese Managementgebühren, TER in der Börsensprache. Und wenn man das mit einem Fonds vergleicht, da ist man im Schnitt bei einem Aktienfonds bei 1,5% und es gibt auch teurere. Das ist ja erstmal was die Fondsmanager reinholen müssen. Und das schaffen eben auch nicht alle. Vor allen Dingen der Vergleich zur Benchmark, der fällt oft nicht gut aus. Die wenigsten Fondsmanager von aktiv gemanagten Aktienfonds schlagen dauerhaft den Index und dann finde ich es eigentlich nur logisch, gleich auf den Index zu setzen und damit sind wir dann beim ETF.
Was sind die Nachteile?
Es wird häufig gesagt, dass man natürlich dem Markt in Anführungsstrichen ausgeliefert ist. Fällt der DAX 3%, geht mein DAX-ETF 3% in die Knie, steigt der aber 3%, geht es eben auch 3% nach oben. Aber gerade in schwachen Börsenphasen ist man natürlich wirklich dem Kursabsturz ja ausgeliefert, wenn man nicht selber aktiv wird. Ein Fondsmanager hoffentlich wird gegensteuern und vielleicht ist dann der Absturz nicht ganz so stark, aber auf die lange Sicht und ETFs, finde ich, sind sensationell für den langfristigen Börsenerfolg, für den langfristigen Vermögensaufbau. Macht das ja eigentlich nichts, wenn es mal ein paar Wochen oder Monate abwärts geht. Also so wirklich viele Nachteile gibt es eigentlich nicht. Klar, man hat auch die Nieten aus dem DAX im Depot, wenn man ihn als Beispiel nimmt. 2024 ist der Bayer ganz fürchterlich schlecht gelaufen. Eine Siemens Energy dafür super gut oder eine SAP. Also man hat dann immer den breiten Markt, den Index.
Jetzt investieren viele über Sparpläne. Jeden Monat kommt da was auf das Konto sozusagen. Da hast du auch ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja, ganz spannend. Es gibt von Extra ETF dazu eine Studie und die kommen zu dem Schluss, dass es mittlerweile 9,4 Millionen ETF-Sparpläne gibt, die Monat für Monat ausgeführt werden. Das sind auch ein paar von mir übrigens dabei, von dir glaube ich auch, wenn ich das richtig weiß. Und das war ein Plus von 33%. Also ganz klar, es entscheiden sich immer mehr Menschen für ETF-Sparpläne und das ist auch super. Man automatisiert die Geldanlage, man kann mit kleinen Summen einsteigen. Kostengünstig ist es in der Regel auch.
Ja, welche Vor- und Nachteile siehst du da bei den Sparplänen?
Also ich finde es einfach mal ganz toll, dass man es automatisiert macht, dass man mit kleinen Summen starten kann. Das zum Ersten. Ich brauche mich nicht drum zu kümmern, ich lasse es einfach laufen. Ich kann aber, wenn ich etwas ändern möchte, das mit wenigen Klicks in der Regel tun. Ich habe zu der Zeit, als ich noch festangestellt war, beispielsweise nach einer Gehaltserhöhung immer die erste Abrechnung abgewartet und dann die Hälfte von dem, was ich netto mehr hatte, in einen neuen oder in einen bestehenden ETF-Sparplan gepackt. Also sprich die Sparquote einfach oder Sparrate in dem Fall einfach erhöht. Es kann aber auch einfach mal ausgesetzt werden oder sie kann einfach ja minimiert werden, wenn es vielleicht wirtschaftlich mal nicht so gut läuft. Das finde ich super. Nachteile gibt es eigentlich keine. Ich muss natürlich darauf achten, dass das Konto, von dem der ETF-Sparplan bespart wird, also von dem das Geld abgebucht wird, dass das gedeckt ist. Wenn es das nicht ist, ist das auch nicht so wahnsinnig schlimm. Dann wird der halt einmal nicht ausgeführt.
Vielleicht so grundsätzlich nochmal, wenn man natürlich ETF oder Aktien verkauft, dann zahlt man auch nochmal Steuern. Also wer das bis zum Rentenalter bespart, muss dann auch nochmal auf die Gewinne Steuern zahlen.
Ja, das ist so. Bisher, es wird ja mal schauen, was die neue Bundesregierung, wenn wir denn irgendwann eine haben, dann sich noch einfallen lässt. Es sollte ja ein Altersvorsorgedepot geben, da wäre das dann vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Aber im Augenblick ist es ganz klar so, wenn ich etwas verkaufe, ich habe einen Freibetrag von 1.000 Euro pro Person pro Jahr und alles, was ich darüber hinaus an Kapitalerträgen habe, und dazu zählen ja auch Zinsen und Dividenden und dann natürlich Kursgewinne, muss ich versteuern. Abgeltungssteuer 25% plus Soli, im Zweifelsfall noch Kirchensteuer, dann sind wir fast bei 29%. Ja.
Eine Sache, die auch immer oft gefragt wird, bespare ich jetzt lieber jeden Monat einen Sparplan oder mache ich so eine Einmalanlage?
Also wenn eine größere Summe rumliegen hat, kommt wahrscheinlich mit einem Sparplan über 100 Euro im Monat nicht weit. Wenn ich da irgendwie 20.000 oder 30.000 Euro eigentlich investieren könnte, dann würde ich sagen, vielleicht ein Teil davon oder sogar alles, das ist ein bisschen risikotypabhängig, schon mal investieren und einen Sparplan vielleicht auch noch machen. Langfristig, sehr langfristig, da sprechen wir von 20 oder 30 Jahren, läuft die Einmalanlage besser als der Sparplan. Aber es ist ja häufig einfach auch der finanziellen Situation geschuldet. Habe ich die 20.000 da rumliegen, um sie zu investieren? Oder auch nur 5, je nachdem, was man halt für ein Budget hat. Und dann eben schauen kann. Oder habe ich eben nur eine kleine Summe zur Verfügung und nehme die dann lieber und spare monatlich.
Ist das bei dir lieber Sparplan oder Einmalanlage?
Sowohl als auch. Also bei mir laufen 4 Sparpläne. Ganz regelmäßig jeden Monat. Das ist auch ein Großteil meines Vermögensaufbaus, meiner Rente dann auch. Und zusätzlich schaue ich, dass ich einmal im Jahr, wenn ich mein Rebalancing mache, dass ich dann eben auch nochmal ein bisschen was nachzahle oder nachinvestiere, wenn genug Geld auf dem Anlagekonto ist.
Dankeschön an Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzexpertin hier an der Frankfurter Börse. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute. Und viel Erfolg. Bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.